Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 56. Episode von Funpod, sagt Marc. Im Sommer 2011 haben Frank Willemsen, Natur- und Landschaftspfleger, Michael und ich in meinem Vordergarten eine Trockenmauer errichtet. Frank hat sich auf die Gestaltung naturnaher Gärten spezialisiert, was beim Bau für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Erfahrt in den nächsten 42 Minuten, was man unter einem naturnahen Garten versteht, welche Vorteile für Mensch, Tier und Pflanzen diese Alternative bietet und warum man damit auch Geld sparen kann. Frank versteht es, die Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten von Gärten aus seiner Berufserfahrung anschaulich darzustellen. Sein Versprechen, die individuelle Gestaltung detailliert zu planen und genauso umzusetzen, hat er bei meiner Mauer in vollem Umfange eingelöst. Eine Kooperation mit Bioland stellte sicher, dass die Gartengestaltung in vorgegebenen ökologischem Rahmen erfolgt und die eingebrachten einheimischen Pflanzen ungedüngt aufgezogen werden. Freut euch auf die Ausführungen von Frank, welche schon jetzt im Winter Vorfreude auf die nächste Gartensaison aufkeimen lassen.
Mein Name ist Frank Willemsen. Ich komme aus Willig und bin 46 Jahre alt. Habe Garten- und Landschaftsbau gelernt, habe da also auch schon so einige Erfahrungen. Mittlerweile seit 25 Jahren Landschaftsgärtner. Habe nie meinen Meister gemacht, aber mich irgendwann entschlossen, eine Fortbildung zu machen zum Natur- und Landschaftspfleger. Und die international verbindliche Bezeichnung dafür ist Ranger. Da leitet sich auch mein Firmenname von ab. Firma Niederrhein Ranger ist dann hinterher noch ergänzt worden um den Zusatz Naturgärten Willemsen. Denn mein Tätigkeitsschwerpunkt ist mittlerweile naturnahe Gartengestaltung. Ich bin selbstständig seit 2003, also auch fast schon 10 Jahre. Es hat mal angefangen mit Naturführungen, die mache ich heute auch noch, mit Umweltpädagogik. Das macht heute mittlerweile meine Kollegin Gundula. Die ist ausgebildete Umweltpädagogin, gelernte Landwirtin und studierte Landwirtin. Und sie unterstützt mich dann sehr tüchtig bei der naturnahen Gartengestaltung. Ja, ich biete an im Bereich Gartengestaltung, also als Schwerpunkt naturnahe Gartengestaltung und da dann von der Beratung über die Planung ganz eng zusammen mit dem Kunden natürlich dann auch die Ausführung und ganz wichtig hinterher eben auch die Pflege. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man mit einem Kunden einen Naturgarten entwickelt. Ist ja auch für die meisten, sag ich jetzt mal dann, Laien oder Gartenbesitzer, auch wenn sie sich schon gut auskennen, wenn es dann so an die Pflege geht, an die speziellen Details, gerade bei diesem umfangreichen Thema Naturgarten, ist es dann nicht so einfach. Gerade wenn man sehr viel mit Saaten gearbeitet hat, Wiesen angelegt hat zum Beispiel, dann weiß der Kunde auf einmal nicht, na, was ist denn da jetzt erwünscht an Wildkräutern und welche eventuell dann auch mal nicht, welche könnten Scherereien machen. Also ganz wichtig, den Kunden wirklich von vorne bis hinten von der Planung bzw. von der Beratung über die Planung und über die Gestaltung bis hin zur Pflege wirklich komplett an die Hand zu nehmen. Das ist also eine wirklich sehr schöne Rundumbetreuung und die hat auch schon zu sehr vielen bei allem Geschäftssinn oder bei aller Kundenbetreuung hat es auch wirklich schon zu regelrechten Freundschaften oder zumindest Naturgartenfreundschaften auch schon geführt. Und das ist eben das, was besonders Spaß macht auch an dem Beruf.
Zwei Fragen dazu. Wie groß muss so ein Garten sein, damit ich einen Naturgarten daraus machen kann? Und bedeutet deine Ausführung eben gerade, dass eine Naturgartenpflege intensiver ist als ein normaler Garten?
Ja, gutes Stichwort, Marc. Erstmal zur Größe. Es gibt oft ein Missverständnis, dass Kunden sagen, ja, für einen Naturgarten, da fehlt mir ja der Platz, weil da automatisch die Assoziation kommt, es ist ja Wiese, es ist ein Wildgarten, aber es ist nicht ausgesprochen ein Wildgarten, es kann einer sein, sondern wichtig ist der gestalterische Aspekt zum einen und gut, Wiese ist ein Aspekt, den man reinbringen kann. Eine Wiese sollte schon eine gewisse Größe haben, aber es geht ja nicht nur ums Thema Wiesen, sondern um die ganz normalen Gartengestaltungselemente als solchen. Trockenmauerbau, lebendiger Zaunbau als Alternative zum Beispiel zum Maschendrahtzaun und Naja, und da geht es einfach nach den Möglichkeiten mit der Größe. Also gerade naturnahe Gartengestaltung fängt nämlich schon bei der Pflasterfugenbegrünung an. Da Leute einfach sagen, ich habe hier eine Natursteinplattenfläche und naja gut, da sind die Fugen schon raus, was kann man da machen? Gut, neu verfugen. Und da müsste man eigentlich den ganzen Belag fast schon wieder von Grund auf neu machen. Da geht dann auch einfach eine Verfugung mit Split und die man dann wirklich auch auf Kundenwunsch oder schlage ich den Kunden vor und viele springen wirklich begeistert drauf an, also wirklich dann Fugen auch entsprechend zu begrünen, also mit Thymian, mit Sachen, die dann im Sonnenschein dann eben duften oder zumindest bei Berührung duften. Also da fängt naturnahe Gartengestaltung schon an. Das geht dann also über Kübelbepflanzung weiter. Also ich habe auch einen Kunden in Düsseldorf, der hat einfach nur einen Balkon und der hat dann da eben 10 verschiedene Kübel und die dann aber trotzdem naturnah bepflanzt. Geht also auch, gar keine große Fläche. Und selbst an diesen Kübeln werden dann aber schon die Grundsätze der naturnahen Gartengestaltung dann auch werden dann da offenkundig. Also ich arbeite dann in dem Falle mit sterilen Substraten, also wo man dann auch, wo von vornherein keine Unkraut, also Unkraut im Sinne von unerwünschten Wildkräutern, sind keine Samen davon drin. Man hat also mit diesen Kübeln sehr wenig Pflege. Es kommen trockenheitsverträgliche Pflanzen rein, also man muss nur in der Anfangsphase gießen. Man braucht im Prinzip nicht schneiden. Die Pflanzengröße wird natürlich auf die Kübelgröße abgestimmt, dass einem nichts über den Kopf wächst. Und ja, die kommen mit wenig aus, also man braucht nicht düngen und so weiter und so fort. Also Thema Kübel, aber auch ganz kleine Gärten lassen sich auch naturnah gestalten. Bis hin natürlich zum großen Grundstück. Ich denke mal, bei einem großen Grundstück ist es sogar noch umso wichtiger, naturnah zu gestalten, denn sonst kriegt man es pflegemäßig überhaupt nicht mehr in den Griff. Da gibt es natürlich dann auch schon mal wilde Ecken, wo man sagt, die überlasse ich wirklich mal sich selber oder gehe dann nur alle paar Jahre ran. Ist dann im Prinzip so ein bisschen der Bereich der Landschaftspflege. Meine Hecke auf Stock setzen bieten wir auch an. Also Thema Landschaftspflege, Streuobstwiesenpflege. Und dass man wirklich nur die Nutzbereiche im Prinzip dann etwas stärker pflegt. Aber gutes Stichwort mit der Pflege. Also Naturgärten sind relativ pflegeleicht, aber kommen nicht ganz ohne Pflege aus. Wenn man gar nichts tut, wächst es einem über den Kopf. Und dann geht der Schuss sozusagen nach hinten los. Da wird man seinen Garten verteufeln, ob er jetzt ein normaler, also ein konventioneller oder ein unkonventioneller Garten, sprich ein Naturgarten ist. Also pflegearm, aber nicht ganz ohne. Gut zu erwähnen wäre noch, den gestalterischen Aspekt hatte ich eben schon angesprochen. Also Naturgarten, wirklich nochmal, um das nochmal zu betonen. Wildgarten kann ein Element davon sein, aber Naturgarten heißt ausdrücklich, dass er wirklich gestaltet ist. Mit dem Kunden, für den Kunden, nicht am Kunden vorbei, sondern wirklich ganz stark nach seinen Wünschen. Also ich gehe dann wirklich hin, berate ihn erstmal, wobei ich das Glück habe, dass ich meistens schon auf Leute treffe, die sich sehr gut mit dem Thema Naturgärten auskennen. Man muss also nicht erstmal beraten, was ist denn das überhaupt? Was heißt muss? Es macht natürlich auch Spaß, Leute, die noch gar nicht Bescheid wissen, die zu beraten. Aber wenn jemand schon in dieser Naturgartenschiene vom Denken her schon drin ist, kann man umso leichter mit ihm schon in die Detailplanung dann einsteigen. Man kann also die, sagen wir mal, den Rahmen, dass man dann sagt, so, da ist jetzt Hecke, da ist jetzt Rasen, das kann man dann schon mit Inhalt füllen und sozusagen da die Abkürzung gehen und ja, gut, spart natürlich dann auch wieder auch ein bisschen Zeit und Geld in dem Moment.
Dieser Naturgarten, magst du nochmal irgendwie definieren, was das Besondere am Naturgarten gegenüber dem konventionellen Garten ist?
Ja, also Naturgarten ist wirklich die, ich sag jetzt mal, die alternative Art der Gartengestaltung. Alternativ klingt immer so ein bisschen, ja, vielleicht auf den ersten Blick so wie früher auch die Bioland-Szene, das hatte so ein bisschen Versponnenes an sich, aber ist mittlerweile wirklich etabliert und hat auch einen guten Qualitätsmaßstab. Also das ist schon mal das Wichtigste, aber da sind wir eben auch wieder bei diesem gestalterischen Aspekt. Was das Ganze jetzt ausmacht, ist sind natürlich verschiedene ökologische Aspekte und da haben wir jetzt natürlich auch den Brückenschlag zu sunpot.de, zu dem Podcast hier, wo ich mich sehr freue, dafür interviewt zu werden. Alternative Bauweisen sind ein Merkmal, dass man also Flächen nicht nach Möglichkeit nicht versiegelt, also nicht auf Teufel komm raus pflastert. Okay, wer es mag, kein Problem, geht auch. Es gibt natürlich auch Ökopflaster mit entsprechenden Fugen, die man dann auch wieder begrünen kann. Aber ein sehr großer, muss man schon sagen, Renner im letzten Jahr war zum Beispiel wirklich Einfahrten nicht mit Pflaster, Hofeinfahrten, sondern wirklich mit Blumenschotterrasen, der dann auch wieder begrünt wird. Spart also wahnsinnig viel Geld, sieht schön aus, ist belastbar und wer es mag, theoretisch gesehen, da das dieselbe Dicke ist im Schichtaufbau, nur dann eben komplett mit Schotter, wäre es theoretisch gesehen immer noch mit der Option, es noch pflastern zu können. Bloß wer einmal Blumenschotterrasen hat und sieht, wie schön der ist, der wird es dann nicht mehr pflastern wollen. Spart also im Prinzip dann sogar noch durch die unversiegelte Bauweise sogar noch Entwässerungsgebühr. Gut, Naturgärten sind natürlich ökologisch orientiert, das heißt, sie sind nicht nur für den Menschen, natürlich hauptsächlich, aber natürlich auch für Tiere und natürlich auch für unsere einheimische Pflanzenwelt vor allem. Also für Pflanzengesellschaften, die in der freien Natur oft auf dem Rückzug oder im Rückzug begriffen sind. Es geht nicht unbedingt darum, seltene Pflanzen zu fördern. Gut, das ist ein Ansatz, kann man auch machen. Aber überhaupt unsere einheimische Pflanzenwelt und damit dann auch automatisch die Tierwelt zu fördern, damit also unsere Tiere ganzjährig genug zu fressen haben. Also das geht auch bei kleinen Gärten, ist gar kein Problem. Wenn sie nicht zu isoliert liegen, okay, sie müssen ja irgendwo herkommen, die Tiere. Aber normalerweise stellen sie sich von selber ein, also vor allem alles, was irgendwie fliegen kann. Um die geht es hauptsächlich. Also Heuschrecken ist immer ein bisschen schwierig, aber ich sag mal für Vögel, Bienen, gut, manche Heuschrecken fliegen ja auch, aber geht also hauptsächlich um Zweiflügler, Wildbienen, jedwede Insekten, Schmetterlinge und Vögel in der Hauptsache. Und die finden in einem Naturgarten, der nicht winterfest gemacht wird, wo nicht alles kahl und runtergeschnitten wird, bleibt also auch immer noch relativ viel stehen, damit sie auch im Winter noch genug zu fressen haben. Das ist also auch noch ein Merkmal. Da müsste ich vielleicht jetzt noch ein bisschen ausholen. Ich bin also Fachbetrieb für Naturnahes Grün. Das Ganze ist also folgendermaßen eingebettet. Ich bin also Mitglied im Naturgarten e.V. Klingt jetzt so ein bisschen nach irgendeinem kleinen Verein, was auch immer. Es ist mehr so eine Art Verband. Natürlich nicht zu vergleichen mit NABU und BUND. Also wir haben 1400 Mitglieder über ganz Deutschland. Aber Merkmal ist schon, dass deutschlandweit. Es gibt sehr, sehr starke Regionalgruppen in den einzelnen Bundesländern. Und diese 1400 Mitglieder, die sind also vorzüglich miteinander vernetzt und ich sag mal, wir sind zur Hälfte Firmen, auch Fachbetriebe und die andere Hälfte Gartenbesitzer, die aber auch sehr professionell sind, die sich also sehr gut mit dem Thema auskennen. Das ist also echt ein Wahnsinn, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ich sag mal, das sind fast die eigentlichen Profis, naja, mal so frotzelig gesprochen. Ich bin Fachbetrieb für Naturnahes Grün, da habe ich also seit 2005 systematisch drauf hingearbeitet, also meine Gartengestaltung mit den Augen der Richtlinien für die Fachbetriebe zu sehen, um dann wirklich auch Prüfobjekte hundertprozentig hinzukriegen, die dann also auch die Prüfung zum Fachbetrieb bestehen. Und bin dann 2008 geprüft worden. 2009 kam die Kooperation zustande zwischen dem Naturgarten e.V., also dem Verein für Natur- und Gartengestaltung Deutschland, und Bioland. Das war natürlich eine sehr, sehr große Ehre für uns, dass so ein starker, bekannter und sehr positiv behafteter Anbauverband wie Bioland wirklich exklusiv mit uns, also auch nicht mit einem anderen Verein, sagte so, ihr kennt euch doch aus mit Naturgarten, wir hätten gerne Gärten, die nach einem Bioland-Standard zertifiziert sind, genauso wie diese ganzen Bioland-Betriebe, ganzen Landwirte, Anbaubetriebe, wie sie zertifiziert sind. Eine große Hilfe war schon, dass mehrere Mitgliedsfirmen, nämlich unsere Anbaufirmen, Stauden- und Saatgutfirmen, die also auch Mitglied bei uns sind, die waren also auch schon Fachbetrieb für Naturnahes Grün und auch schon Bioland-Mitgliedbetrieb. Und die konnten dann natürlich sehr gut beraten in der Sache und natürlich einen sehr guten Kontakt zu Bioland herstellen. Und die Fachbetriebe, da gibt es also die Kategorie Pflanzenanbau, Planung und Gestaltung. Und ich bin Fachbetrieb für Naturnahes Grün im Bereich Gestaltung. Und seit 2009 dann auch automatisch von Bioland empfohlen. Jetzt muss man sagen, die Bioland-Richtlinien, die unterscheiden sich gar nicht so sehr von den Kriterien für die Fachbetriebe, was die jetzt bei den Gärten, die also Referenzobjekt werden sollen, wie die also gestaltet werden sollen. Und also ich arbeite im Prinzip mittlerweile zu 100% naturnah, hauptsächlich mit Privatkunden, aber nicht nur, da sage ich vielleicht später noch was zu. Und im Prinzip 100% nach diesen Richtlinien, aber man kann auch ruhig Kompromisse schließen, ist kein Problem. Man kann seinen Garten zertifizieren lassen, muss es aber auch nicht. Es gibt auch immer Ausnahmen, dass Leute dann sagen, ja, ich hätte aber doch gerne ein bisschen Bambus im Garten. Den kann man auch ruhig mal in eine Hecke integrieren. Wichtig ist naturnahe Gartengestaltung gegen dieses Einheitsgrün, dass man nicht immer nur dasselbe macht. Immer nur Bambus, nur Kirschlorbeer, nur Thuja, sondern abwechslungsreich, lebendig, vielfältig in der Pflanzenwelt. Und das zieht dann Vielfalt in der Tierwelt dann nach sich und ist einfach auch nur befriedigend für den Menschen und ja, schön fürs Auge, wie gesagt, pflegeleicht und ja, letzten Endes auch, da sind wir auch wieder bei dem Thema ressourcenschonend, weil man weniger mähen, düngen, vertikutieren braucht, beziehungsweise im Prinzip überhaupt nicht, im Sommer auch nicht unbedingt gießen, die einheimischen Wildpflanzen sind so robust, selbst wenn da mal eine abgängig ist, also die können normalerweise aus sich selbst heraus, kann sich ein Bestand wieder erholen. Das ist also auch ein sehr großer Vorteil. Und es geht dann eben auch mal ohne Lärm, ohne Rasenmähen, ohne Abgase und so weiter. Da lässt sich also auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie sparen. Beim Thema Energiesparen ist man immer so bei, was weiß ich, bei LED-Leuchten, Elektroautos und so weiter und Naturgartengestaltung, also auch schon der Weg dahin und auch hinterher einen Naturgarten zu haben, ist wirklich auch schon ein kleiner, aber sicherlich nicht unbedeutender Schritt auch zum Thema, wo der Einzelne auch Energie sparen kann. Nicht zuletzt auch eigene Körperenergie, wenn er nicht so viel machen braucht. Gut, wer was machen möchte, kann es trotzdem tun, wenn er sagt, so, ich möchte einfach immer mal gerne schnibbeln. Der kann meinetwegen auch öfter mal an seine Hecke ran, ohne dass es Schaden nimmt. Ja, ist also auch kein Problem. Ganz wichtig bei uns ist natürlich noch, wo wir darauf achten, ist die Sozialverträglichkeit. Also wir verwenden keine Natursteine aus Übersee, das heißt aus Indien. Gut, ist zwar jetzt auch auf dem Landwege theoretisch zu erreichen, aber die ganzen Sachen werden natürlich mit dem Schiff transportiert, deswegen sagt man da aus Übersee, aber nicht wegen der Schiffstransporte. Mag ein Aspekt sein, sondern wirklich wegen der Kinderarbeit, die dann auch hintersteckt. Also keine Natursteine aus Indien, China, Vietnam und so weiter. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Nach Möglichkeit regionale Baustoffe. Also ich verwende hier immer die Bergische Grauwacke. Die ist natürlich in dem Sinne nicht regional. Also am Niederrhein selber haben wir jetzt eigentlich keine Natursteinvorkommen, aber es ist im Prinzip das nächste Vorkommen und erfüllt einfach dieses Kriterium. Nicht aus Übersee, möglichst aus Mitteleuropa. Da passt das dann schon. Eins meiner, ja, auch Lieblingsthemen ist einfach so Altmaterialverwendung. Also es gibt auch eigentlich keinen Müll. Man kann alles irgendwie noch im Garten wiederverwenden. Wenn es nicht zu, sage ich jetzt mal, plastiklastig ist oder vielleicht doch noch irgendwie doch hässlichen Müll irgendwann mal geben würde, weil es dann doch ganz blöde dann sich auflöst. Also auch gerade bei Plastikmaterialien, naja, die sowieso auch nichts im Naturgarten verloren haben. Aber alles, was man sonst vielleicht als Schrott erachten würde oder als Schrott erachten würde, wird irgendwie dann weiterverwendet. Also wir hatten noch so ein altes Metallgitter irgendwo hier bei uns auf dem Hof gefunden. Das haben wir dann einfach so an die Wand gestellt und da klettert jetzt eine Kletterrose hoch. Zum Beispiel, das ist also ein ganz nettes Beispiel. Ein ganz nettes, einfaches Beispiel für ganz einfache Gestaltung und ganz einfache Kletterhilfe und gutes Beispiel einfach für eine Altmaterialverwendung, wobei es einfach nur hingestellt worden ist und gar nicht mehr gebaut worden ist. Ich baue sehr viel Trockenmauern aus alten Platten, Ziegelsteinen, Dachpfannen, auch mal ein Stück Holz da drin, ne, wenn sie keine große Stützfunktion haben. Und und dann auch noch ein Kriterium ist, möglichst wenig Material aus dem Garten abzufahren und nach Möglichkeit auch gar nicht so viel irgendwie reinzuschaffen. Es gibt diesen Aspekt, hatte ich vorhin bei den Kübeln schon angesprochen, mit diesen sterilen Substraten zu arbeiten, um erstmal kein unerwünschtes Wildkraut oder Wildkrautsamen oder auch Wildkräuter im Substrat zu haben. Das kann man auch im großen Stil machen, wenn man sagt, ich schotter jetzt meinen ganzen Garten und dann habe ich erstmal Ruhe. Das ist aber ein riesen Materialaufwand und da arbeite ich ehrlich gesagt dann doch lieber mit dem vorhandenen Boden und ist auch eigentlich so in den Kriterien so festgelegt. Ja, was hat man noch für Punkte? Also es ist wirklich ein wahnsinnig vielfältiges Thema. Also man könnte im Prinzip über die Einzelthemen schon stundenlang philosophieren. Also es ist auch immer eine, Stichwort Philosophie, auch immer eine große Philosophie, die dahinter steckt. Man, ja, im Grunde genommen, ich hatte ja schon angesprochen, dass viele Kunden, die mich finden, meistens im Internet, die sind schon in dieser Naturgarten-Sache dann auch drin. Die haben also diesen Weg schon beschritten. Die haben oft auch so diesen Ressourcenschon-Gedanken, haben oft durchaus auch schon ein Ökohaus. Und zu einem Ökohaus gehört dann irgendwie als nächster Schritt auch irgendwo auch dann ein Naturgarten. Und die gucken dann, ja, wer kennt sich damit aus? Und dann findet man irgendwie zusammen. Und es hat immer sehr viel mit der Entwicklung des Einzelnen, desjenigen Kunden dann auch zu tun. Und auch natürlich mit meiner eigenen Entwicklung. Und da gehe ich dann mit meinen Kunden sozusagen ein Stück des Weges gemeinsam. Und das funktioniert auch wirklich, also wirklich hervorragend.
In welchem Radius bist du aktiv? Wo findest du deine Kunden in Deutschland?
Also erfreulich ist, dass ich auch gerade im Umkreis von Willich, also in dem normalen Galabauradius, sage ich jetzt mal, von 50 Kilometern habe ich so die meisten Kunden. Im letzten Jahr auch häufiger mal am nördlichen Niederrhein, auch mal auf der anderen Rheinseite, ist ja auch noch in dem Radius, die vergisst man immer ganz gerne. Meine Kollegin kommt zum Beispiel aus Oberhausen, ist ja auch noch Niederrhein, die hat da sehr guten Kontakt zu Kindergärten, macht da ihre Umweltpädagogik und ist unheimlich oft schon angesprochen worden auf das Thema naturnahe Erlebnisraumgestaltung an Kitas und an Schulen. Und da wird sicherlich auch noch sehr viel auf uns zukommen in dem Bereich. Also es ist gerade in dem Bereich Naturerlebnisgelände zu gestalten, also die Sinne für Kinder anregen, wo sie forschen können, sich verstecken können, wo sie sich bewegen müssen, um dann Motorik zu lernen. Die Motorik wirkt sich wieder positiv auf die Hirnentwicklung aus. Das ist also auch ein sehr guter Ansatz, die Pausenhöfe und so weiter naturnah umzugestalten. Und ja, es geschieht dann auch in der Nutzerbeteiligung, gemeinsames Entwickeln mit Lehrern, Kita, also mit Erzieherinnen, Kita-Leitung und so weiter und Eltern, und das in einer gemeinsamen Aktion umzusetzen, und ist dadurch wirklich auch sehr, sehr, sehr kostensparend, als wenn es jetzt eine Firma komplett von vorne bis hinten gestalten würde. Da ist ja meistens dann doch das Geld nicht für da. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja, der Umkreis, ich fahre wohl, hat damit zu tun, dass es nicht so viele Fachbetriebe gibt. Kommt es dann schon mal vor, dass es mich etwas weiter weg verschlägt? Letztes Jahr zum Beispiel nach Weimar. Da ist man natürlich eine ganze Weile unterwegs, aber dann auch wiederum 2 Wochen dann vor Ort, wobei ich dann selber keine Materialtransporte habe. Und wenn ich dann eine Bilanz ziehe, bin ich da dann mit dem Hin- und Herfahren, ist ja auch 450 Kilometer eine Strecke, trotzdem in den 2 Wochen habe ich dann weniger Kilometer als hier vor Ort. Also deswegen drücke ich da nochmal ein Auge zu, zeigt aber natürlich auch ein bisschen die Problematik, dass wir noch mehr Fachbetriebe brauchen, auch gerade in Ostdeutschland, die dann da vor Ort ist dann auch übernehmen können im Rahmen unseres Netzwerkes. Wir empfehlen uns natürlich gegenseitig weiter, die Planer dann die Gestalter und umgekehrt. Und unsere Pflanzen in Biolandqualität, die beziehen wir dann natürlich bei unseren entsprechenden Anbietern, die auch dann Biolandbetrieb sind und Fachbetriebe eben auch selber. Insgesamt ist es schon so, dass ich persönlich jetzt, vielleicht ein Zufall, sehr viele Kunden noch einfach in Neuss und in Düsseldorf habe und muss jetzt dann aber auch ganz dringend mal die Stadt Willich löblich erwähnen. Gebe sogar zu, dass ich da so ein bisschen voreingenommen war und habe gedacht, so Willich und naja, und eine sehr agrarische Gegend, natürlich trotzdem auch als Dorf trotzdem ländlicher Ballungsraum, und da ist vielleicht die Aufgeschlossenheit so für Naturnähe dann doch nicht so groß, bis ich dann da doch mal einen Vorstoß gewagt habe und dann im Prinzip festgestellt habe, dass ich da offene Türen einrenne. Also die Stadt Willich, also auch speziell der Geschäftsbereich Landschaft und Straßen, die sind also wirklich sehr daran interessiert, mehr naturnahes Grün in die Stadt zu bringen, auch um Pflegekosten zu sparen, um mal was anderes anzulegen, auch an Vegetation, auch mit den ökologischen Vorteilen, die damit verbunden sind. Oder Thema Gewerbe, die ja auch dann verpflichtet sind, wenn gebaut worden ist, Ausgleichsflächen zu schaffen. Ist also wirklich eine sehr gute Möglichkeit, gerade diese ökologischen Ausgleichsflächen direkt bei sich an der Firma zu schaffen, indem man da wirklich naturnah gestaltet. Braucht auch gar nichts Aufwendiges zu sein. Es muss ja nicht immer gestalterisch, wer weiß, wie anspruchsvoll sein. Das gibt es natürlich auch. Man kann auch sehr formalistisch gestalten, trotzdem naturnah. Bei einem Firmengelände tut es natürlich wirklich eine Hecke, Obstbäume und eine Wiese. Vielleicht sogar noch ein Teich für Regenwassernutzung ist natürlich noch ein großes Thema. Und dann hat man eigentlich da alle Ausgleichsmaßnahmen sozusagen schon erfüllt. Und in der Schweiz haben Firmen oder hat das Gewerbe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass naturnahes Grün wirklich sehr wohl auch sehr repräsentativ sein kann und dass eine Firma dann wirklich sehr positiv wahrgenommen wird. Ich denke mal, da sind schon noch mit die größten Vorbehalte. Man denkt, naja, sieht ja ungepflegt aus. Aber wie gesagt, es ist eben auch gestalterisch. Es muss natürlich entsprechend begleitet werden, auch PR-mäßig. Und dann kann da nichts passieren. Aber wer sich sowas anlegen möchte, muss ich dann schon als Rat geben, man braucht da schon ein bisschen Rückgrat. Also das auf jeden Fall. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo steht jemand, welchen Weg hat er bisher beschritten. Und also meine Naturgartenkunden, also die stehen auf jeden Fall zu dem, was sie machen und werden natürlich auch gut von mir betreut. Und naja, ist überhaupt eine sehr gute Wechselwirkung mit denen. Ich lerne ja auch von denen. Jedes Mal eine andere Situation. Und selbst wenn man... Das Schöne ist ja, wir versuchen Einheitsgrün zu durchbrechen und wir hinterfragen uns natürlich auch wir Fachbetriebe uns selber immer wieder kritisch. Ab welchem Punkt machen wir vielleicht immer dasselbe? Ich meine, klar, wir haben so unsere bestimmten Sympathieträgerpflanzen. Theoretisch gesehen, natürlich ist unsere einheimische Pflanzenwelt jetzt nicht so groß, als wenn man jetzt die Exoten auch noch dazu nehmen würde. Aber wir haben mehrere tausend einheimische Wildpflanzen und sehr viele davon sind auch bei den Produzenten erhältlich. Da kriegt man eigentlich wirklich gestalterisch jede Situation mit in den Griff. Also gerade Extremstandorte und man hat eigentlich so gestalterisch alles, was man braucht an Pflanzen. Das ist also wirklich überhaupt gar kein Problem. Und damit wir da nicht immer das Gleiche machen, also jeder Naturgarten, selbst wenn er ein ähnliches Pflanzeninventar hat, aber jeder hat einen ganz eigenen individuellen Charakter, der dem des Gartennutzers entspricht. Gartennutzer hört sich auch immer so ein bisschen nüchtern an, des Gartenfreundes oder des Gartengenießers, muss man ja sagen. Naturgärten sind Gärten zum Genießen. Nochmal zurückzukommen auf die Stadt Willich. Also seit letztem Jahr, 2011, läuft also ein Pilotprojekt Natur und Straße. Da wird es demnächst auch nochmal einen Pressetermin geben, aber ich darf auch da ruhig vorab schon was drüber erzählen, ist also kein Problem. Da sind in einem Anratter Stadtbereich oder Ortsteilbereich sind Kübel neu bepflanzt worden, also die vorher wirklich verwahrlost waren. Ist also sehr gut angekommen bei der Bevölkerung. Die waren erstmal froh, dass überhaupt was geschah. Dann haben sie gesehen, sind ja schöne Pflanzen. Dann stören sie sich in Anführungszeichen auch nicht daran, ob es jetzt naturnah ist oder nicht. Und ja, trockenheitsverträgliche Sachen, die sind selbst durch den letzten Sommer wirklich sehr gut durchgekommen. Teilweise natürlich in der Anfangsphase, wo man doch gießen muss, mit Unterstützung der Anwohner, die sich also sofort bereit erklärt haben. Also hier auch nochmal schönen Dank an der Stelle. Und es ist ein Pilotprojekt, um zu sehen, also A, wie wird es wirklich angenommen, wie ist die Akzeptanz und wie entwickelt es sich, wie pflegeleicht ist es wirklich. Also ich hatte da so gut wie gar nichts zu tun, mehr oder weniger, ein bisschen schon, klar, aber nicht wirklich viel, also weniger als ich dachte. Und wir haben deswegen erstmal Kübel gewählt, weil da zumindest dann die Problematik des Hundeurins dann etwas außen vor ist. Das fiel also als Störfaktor dann Gott sei Dank schon mal aus. Und ich denke mal, auf jeden Fall werden noch weitere Projekte folgen, ja.
Nochmal zurück zu der Bioland-Zertifizierung. Welche Kriterien werden dort angelegt und was hat der Gartenbesitzer für Vorteile, wenn er einen zertifizierten Biogarten dann hat?
Er hat natürlich auf jeden Fall einen Garten der besonderen Art und wie gesagt, Kunden, die sich einen Naturgarten anlegen, die sind ja oft schon überhaupt in dieser ökologischen Schiene drin und die haben durch dieses Zertifikat natürlich den Vorteil, dass sie wissen, sie arbeiten mit einer Firma zusammen, die auf jeden Fall auf ökologische und ressourcenschonende Kriterien dann auch darauf achtet, dass da also nichts irgendwie verwischt ist. Man kann natürlich sich einen Garten anlegen lassen, man braucht ihn sich nicht unbedingt zertifizieren lassen. Und ich achte trotzdem zu 100% darauf, dass also nach Absprache mit dem Kunden alles wirklich so weit möglich ökologisch ist. Und wer sich eben zertifizieren lassen möchte, der hat in dem Moment natürlich den Garten nochmal so als Werbeobjekt. Der kann sozusagen sagen, ich natürlich als Firma auch, es geht dann so Hand in Hand, um dann sagen zu können, so, ich habe hier wirklich einen Garten, einen Naturgarten empfohlen von Bioland. Also er heißt nicht Biolandgarten, da hat Bioland dann gesagt, nee, wir kennen uns mit den Gestalterichen nicht so aus, sondern es läuft ausdrücklich über die Fachbetriebe. Die Fachbetriebe sind empfohlen von Bioland, der zertifizierte Garten dann auch und der Garten eben von dem Fachbetrieb angelegt worden. Es nennt sich also Naturgarten, empfohlen von Bioland. Jetzt gibt es ja so auch, dass Kunden dann sagen, ja, machen wir sofort, wunderbar, aber gibt es da keine Einschränkungen? Immer dann doch so die Frage, weil sie dann sagen, ja, ich hätte ja doch ganz gerne einen Bambus zum Beispiel. Wie gesagt, ist überhaupt kein Problem. Also wir müssen jetzt nicht zu 100% einheimische Wildpflanzen nehmen. Also es reichen wirklich 60%. Und das Einzige, was wir nicht dürfen, sind konventionell hergestellte Pflanzen und dann die dann Exoten sind oder umgekehrt Exoten, die nicht auch von Bioland sind. Bambus wird zum Beispiel auch von einem unserer Mitgliedsbetriebe angeboten. Also wirklich biologisch aufgezogen. Entsprechend mit organischem Dünger oder möglichst aus den Betriebskreisläufen, Düngemittel, die dann da anfallen, eventuell Mist, wie auch immer. Und ja, ungespritzt ist auch genau wie bei den Nahrungsmitteln auch da wirklich ein ganz wichtiges Kriterium. Und die bieten eben auch Bambus an, vielleicht ein bisschen kleiner, aber wächst ja. Und dann würde ich den dann da beziehen und dann ist man eben auf der sicheren Seite. Also es geht alles oder... Hosta zum Beispiel. Im Schatten ist ja auch so eine Modepflanze geworden. Gibt es da auch in mehreren Sorten. Lässt sich also auch machen. Also es ist nicht puristisch dogmatisch und sie dürfen jetzt das nicht, sie dürfen jetzt dieses nicht. Da geht es also nicht drum, sondern immer wieder auch an diesen Kriterien zu arbeiten, sich selber zu hinterfragen, was mache ich überhaupt, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungen. Es gibt natürlich noch Problematiken, die sind jetzt noch bei den Obstbäumen, da ist es noch, gibt es noch nicht so eine vielfältige Bioqualität. Da muss man gucken, ob man irgendwie von umgebenden Baumschulen möglichst regionale Sorten bekommt. Zwiebeln, die sind samt und sonders noch aus Holland. Es gibt einen Mitgliedsbetrieb von uns, der Bio-Zwiebeln noch produziert, aber dann auch nur in ganz, ganz, ganz kleinen Mengen. Also bei den Zwiebeln ist noch ein bisschen ungeregelt und beim Saatgut auch noch. Also es gibt Bio-Saatgut, aber es gibt ja verschiedene, so viele Situationen, die man begrünen kann, so viele verschiedene Mischungen und je nach Standort, sage ich jetzt mal, gibt es manche Mischungen eben dann von Fachbetrieben, die nicht biozertifiziert sind, aber dann wenigstens im VWW, im Verband der Wildpflanzen- und Wildstaudenproduzenten, die also zumindest auf regionale Herkünfte achten. Also dieser regionale Aspekt, ob jetzt bei Pflanzen, Baumaterial, und so weiter. Also der ist uns schon auch, der ist uns auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ja, also beim Naturgarten e.V. ist es ja so, dass das sicherlich beileibe nicht der einzige Verein ist, der irgendwie mit naturnaher Gartengestaltung zu tun hat. Also wir sind untereinander ein sehr großes Netzwerk, helfen uns gegenseitig. Der Naturgarten e.V. steht natürlich mit ganz vielen anderen Vereinen, auch mit dem NABO und dem BUND in Austausch. Aber ist der Erste, der sich mal so bemüht hat, so mal Kriterien aufzustellen. Was macht ein Naturgarten wirklich aus? Also die Lebendigkeit und die Vielfalt und die andere Art der Gestaltung und so weiter. Und und das Ganze ist auch professionell hinterlegt. Also unser Vorsitzender Reinhard Witt, der hat schon wirklich mehrere Fachbücher auch geschrieben, ist auch schon ausgezeichnet worden, ist ein sehr großer Vorreiter in Sachen Gewerbebegrünung. Also da gab es jetzt zum Beispiel auch Projekte mit Mercedes-Benz, die sich auch ihr Firmengelände haben zertifizieren lassen. Villa Reitzenstein, Regierungssitz von Baden-Württemberg. Also da kam dann der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, persönlich wohl auf den Naturgarten e.V. zu und wollte auch wirklich eine naturnahe oder einen Teil naturnah gestaltet haben oder geplant haben. Hat dann der Reinhard Witt gemacht und ein Fachbetrieb führt es dann aus. Also auch, das sieht man schon. Also naturnahes Grün hat auch einen repräsentativen Charakter dann auch, ne?
Wenn ich jetzt an einem Naturgarten interessiert bin, hast du ja ganz, ganz viele Beispiele auf deiner Internetseite eingestellt.
Ja.
Und kannst dann auch den Leuten eventuell mal Objekte benennen, die sie sich einfach angucken können, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie ihr Garten in Zukunft aussehen könnte?
Ja, klar. Also so funktioniert natürlich dann eben unser Netzwerk. Also es gibt einmal natürlich die Internetseite naturgarten.org. Steht direkt oben an, wenn man es eingibt. Da gibt es also sehr, sehr viele Beispiele und auch so eine Google Maps Karte, wo dann steht, wo der nächste Naturgarten ist, den man sich mal angucken kann. Das sind alles Kunden oder, Gartenbesitzer, die gehören zu unserem, sozusagen zum Projekt oder zum Netzwerk Offene Gartenpforte. Das ist eine Idee, die wir aus England genommen haben. Also es ist sowieso sehr viel Austausch. Also wir forschen wirklich auch mit teilweise mit Unis zusammen. Es ist also wirklich sehr professionell begleitet. Wir haben einen sehr großen Austausch nach England, Niederlande, Österreich und Schweiz hin. Also nicht, dass wir vielleicht als deutscher Verein für uns alleine da stehen. Ganz im Gegenteil, die Schweizer, Österreicher und vor allem die Niederländer haben einen sehr großen Erfahrungsvorsprung auf dem Gebiet. Also da können wir wirklich noch sehr viel von lernen. Also unser Garten auf der Dicker Heide, der ist sogar frei zugänglich. Da darf jeder gucken gehen einfach. Wenn ich da bin, gibt es eine Tasse Kaffee. Wenn nicht, darf man einfach gucken gehen. Kein Problem. Dicker Heide 52 in Willich. Und ja, wie gesagt, auf der Naturgartenseite gibt es sehr viele Beispiele mit Standort. Man kann sich mit dem Gartenbesitzer dann telefonisch in Verbindung setzen und fragen, ob man mal gucken kommen darf. Also diese Möglichkeit, die besteht auf jeden Fall. Dann gibt es noch ganz viele Beispiele auf der Fachbetriebsseite selber, also naturgarten-fachbetriebe.de. Gibt es auch nochmal jede Menge Gartenbeispiele. Man kann natürlich auch die Fachbetriebe einfach ansprechen und sagen, hier hast du nicht einen schönen Garten, den ich mir mal angucken kann, ein Gestaltungsbeispiel. Dann fragt man den Kunden, wenn der jetzt vielleicht nicht in diesem offene Gärtennetzwerk ist, können wir mal gucken kommen. Aber im Grunde genommen sind sie alle stolz, ihren Garten zeigen zu können. Auch wenn man vielleicht nicht offiziell drin ist, ist jeder bereit, seinen Garten dann auch mal zu zeigen. Und da gibt es dann immer genug Gestaltungsbeispiele. Auf meiner Internetseite niederrheinranger.de sind auch noch vielfältige Gestaltungsbeispiele. Und natürlich auf den Internetseiten meiner Fachbetriebskollegen. Das ist alles auch entsprechend verlinkt, findet man dann ganz einfach. Von Naturgarten aus oder von Niederrhein-Ranger aus. Da gibt es also Gestaltungsbeispiele. Dann gibt es noch unser Sonderheft von Natur und Garten. Das ist unsere Verbandszeitschrift. Dreimal im Jahr kommt sie raus. Gibt es ein Sonderheft, da sind auch nochmal sehr viele Gartenbeispiele drin. Die sind aber schon fast deckungsgleich mit dem offenen Gartenpforten-Netzwerk. Jetzt haben wir fast vielleicht nur noch ein paar Details vergessen. Also PVC hat natürlich bei uns im Garten überhaupt nichts zu suchen. Auch gerade beim Teichbau zum Beispiel gibt es mittlerweile wirklich auch kostengünstige Alternativmaterialien. Synthese-Kautschuk, Polyethylen ist auch so gerade noch, also würde auch noch gelten, aber wie gesagt, Synthese-Kautschuk. Und vor allem mit allen Vorteilen, also eine Folie, die äußerst dehnbar ist, auch im Winter gut zu verarbeiten ist, die praktisch nicht kaputt geht. Und da geht es eben auch darum, wie umweltschonend ist die in der Herstellung und eventuell auch später mal in der Entsorgung. Es entfleuchen keine Weichmacher zum Beispiel. Also ein sehr gutes alternatives Material, wenn man schon was Künstliches nimmt. Man kann natürlich auch mit Lehm und Ton bauen, ist aber meistens doch speziell und sehr aufwendig und mit einer Folie schon noch ein bisschen einfacher und die ist ja auch eben, wie gesagt, vollkommen okay im Rahmen der Bioland-Richtlinien. Wir sind natürlich ständig dabei, irgendwie unsere Richtlinie nochmal zu überarbeiten, zu verbessern. Jeder versucht, sich persönlich zu verbessern. Wir haben zweimal im Jahr Fachbetriebstreffen. Jetzt kam zum Beispiel schon wieder als Tagesordnungspunkt kam dann auf so eine einheitliche Bekleidung für repräsentative Zwecke. Da achten wir natürlich dann schon darauf, Kleidung zu bekommen nach ökologischen Standards. Hatte ich selber für mich so noch gar nicht dran gedacht. Das wird zum Beispiel mein nächster Schritt sein. Ich habe jetzt auch ein paar Schritte getan. Bin jetzt auch bei einem Naturstromanbieter. Werde wahrscheinlich demnächst mein Handytarif auf den NABU-Umwelttarif dann umstellen. Also so viele kleine Schritte dann eben. Da kommt dann eins zum anderen, wo man sich dann gar nicht mehr so entziehen kann. Und mein größtes Ziel wäre es natürlich dann schon, auch irgendwann mal so einen kleinen neuen Firmensitz zu bauen mit einem Muster-Naturgarten drumherum und dann also den Garten logischerweise sowieso nach ökologischen Standards oder nach Bioland-Standards zu bauen und das Haus dann eben entsprechend auch Plus-Energiehaus oder Passiv-Energiehaus, wie auch immer. Vielleicht auch noch fledermausgerecht mit den entsprechenden Hohlräumen oder wie. Ja. Da bringt man also im Prinzip das Thema Naturschutz dann noch so ein bisschen rein. Ist vielleicht insgesamt bei der Naturgartengestaltung mehr so ein netter Nebeneffekt, aber schon auch nicht unwichtig. Aber das hat jetzt nicht direkt mit Naturschutz zu tun. Ist nochmal eine andere Schiene, so mehr so für die freie Landschaft. Aber wie gesagt, Naturgarten ist ein guter Weg, auch im Garten da wirklich was zu tun. Aber im Gegensatz nichts gegen NABU und BUND. Die haben natürlich dieses Ziel auch. Aber wir sind, wie gesagt, Gartengestalter. Wichtig ist, bitte nochmal im Hinterkopf behalten, der gestalterische Aspekt. Ich meine, ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wie der Naturgarten die Form angefangen hat, Werbung gemacht für mehr Sauerampfer oder mehr Ampfer und Löwenzahn und Brennnessel im Garten. Sind wir heute schon auch ein bisschen von abgerückt. Nicht, dass sie nicht auch ihren Platz hätten, aber wichtig ist wirklich dieser gestalterische Aspekt und dass es dann auch pflegeleicht bleibt und nicht innerhalb von kürzester Zeit alles von Brombeeren überwuchert. Dann hätte man prima Wildgarten, aber keinen Naturgarten im gestalterischen Sinne. Ne? Und das wollen wir eben ja auch.
Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer, mit welchen einfachen Mitteln vielleicht jeder etwas in Richtung Naturgarten bei sich selbst zu Hause machen kann?
Also erstmal generell ist natürlich zu sagen, dass naturnahe Gartengestaltung, also auch natürlich dadurch besticht, dass es eine sehr einfache Art der Gestaltung ist, wenn man sich dann ein bisschen mit beschäftigt auch. Ne? Mit anderen Worten, kann jeder wirklich selber gut machen auch. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass viele Leute, die wollen dann mehr oder kommen dann doch nicht weiter und dann ergibt sich einfach mit denen eine wundervolle Zusammenarbeit. Das ist natürlich so die andere Sache. Also wenn einer mal nicht weiterkommt, kann mich auch gerne fragen, auch einfach nur mal so. Und wenn es dann einfach ein bisschen aufwendiger wird, muss man einfach gucken, ob man zusammen auch arbeitet. Einfache Tipps. Gut, ein bisschen muss man sich natürlich schon für die Sache interessieren und gucken, was macht das Ganze jetzt überhaupt aus. Und wichtig ist eben, das ist vielleicht ein Aspekt, den ich noch nicht so betont hatte, dass man zum Beispiel sagt, okay, ganz einfach Gestaltungstipp, zum Beispiel Balkonkästen, dass man da selber ein Küchenkräuter drin anbaut. Sagen wir einfach mal Thymian. Die sind jetzt nicht immer alle einheimisch, aber da haben wir im einheimischen Spektrum nicht so viele Sachen. Lavendel und Ysop zum Beispiel sind eben mediterrane Halbsträucher. Die zählen aber ausdrücklich auch noch zu diesem Pool der Pflanzen, die wir verwenden, hinzu, weil das die einheimische Natur nicht so zu bieten hat und weil es einfach eben Küchenkräuter und Heilpflanzen sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Da kann jeder schon mal ganz viel machen mit einer eigenen kleinen Kräuterspirale, einem Kräuterbeet oder einfach in Balkonkästen. Da wäre dann wirklich drauf zu achten, wenn man dann Thymian holt, wenn man den dann bei einem Betrieb holt, der das nach Bioland-Standards dann anbaut oder beziehungsweise auch bei den Mitgliedsbetrieben bei uns, die auch Fachbetrieb sind, da weiß man dann auch, dass es beim Thymian ist es so, der ist auch wirklich einheimisch unter anderem. Einheimisch heißt nicht deutsch, das heißt im weiteren Sinne mitteleuropäisch. Wächst hier so an trockenen Hängen, so in der Nähe von der Lorelei zum Beispiel, und dass man den wirklich aus einheimischen, also von Firmen holt, die den aus einheimischen Beständen vermehrt haben. Denn wenn man den dann wirklich so im Baumarkt holt, dann ist dann immer irgendein Zeug, irgendwas züchterisch Verändertes, wo möglicherweise gehen dann, vielleicht nicht gerade beim Thymian, aber bei anderen Sachen gehen dann die Insekten dann nicht so dran, an bestimmte Glockenblumenarten oder Rittersporenarten. Also da ist schon wichtig, dass man auf diese einheimischen Herkünfte achtet. Und dann, ja gut, da kann man sich natürlich einfach dann mal Rat holen bei den Leuten, die sich damit auskennen. Also hiermit herzlich eingeladen dazu. Ja, das ist so ein ganz einfacher Tipp, wenn man da einfach schon mal was machen kann.
Super, vielen herzlichen Dank.
Oh, gern geschehen. Schönen Dank, Marc.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Cigarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlen wir uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.de.